5. Das Europa-Magazin.
Heute mit Rebecca Link, schön, dass Sie da sind. Ja, was für ein Wochenende, ne? Gestern internationaler Aktionstag fürs Klima. In Köln, da war zum Beispiel Annalena Baerbock beim Klimastreik dabei. Ich glaube, Olaf Scholz war auch bei einer Kundgebung. Aber Frau Baerbock ist gestern auf der Uniwiese in Köln an mir vorbeigelaufen. Ja, außerdem wird gewählt. Ein neuer Bundestag morgen, auch wenn viele von Ihnen wahrscheinlich schon längst gewählt haben. Per Brief nämlich. Naja, und diese Bundestagswahlen, die sind ja nicht nur deshalb diesmal ganz besonders interessant. Weil das heißt, Angela Merkel wird nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Es heißt auch, nach 16 Jahren ein Europa ohne Angela Merkel, die ja schon in den letzten Jahren Europa ganz stark mit geprägt hat. Während der Schuldenkrise zum Beispiel oder nach dem Sommer 2015 mit den vielen geflüchteten Menschen, die nach Europa gekommen sind. Oder jetzt, als auf einmal die ganze Welt mit einer Pandemie konfrontiert war. Wie wirkt sich wohl der Ausstieg von Angela Merkel auf Europa aus? Das ist eine Frage, da habe ich drüber geredet mit Yannis Emmanouilidis. Er ist Studiendirektor am European Policy Center in Brüssel. Das ist ein Think Tank bzw. ein Beraterunternehmen. Und ich habe ihm ein Zitat gesagt von EU-Kommissarin Viviane Reding. Diese Stütze, die Angela Merkel durch ihre Vernunft und ihre Verlässlichkeit war, auch in der Weltpolitik. Ich glaube, die wird fehlen, hat Viviane Reding gesagt. Ich habe Herrn Emmanouilidis gefragt, ob das auch zu seiner Wahrnehmung passt.
Ich glaube auch, dass da etwas fehlen wird. Es wird sicherlich eine Lücke hinterlassen, wenn Angela Merkel nach 16 Jahren Bundeskanzlerin und Mitglied im Europäischen Rat im Gesamtgefüge der Europäischen Union, da hat sie eine besondere Rolle gespielt. Sie ist die Dienstälteste auf der europäischen Bühne unter den Staats- und Regierungschefs und sie hat sicherlich eine gravierende Rolle gespielt in diesen letzten 16 Jahren. Das war eine Zeit voller Krisen, Polykrise, wie wir sie hier in Brüssel immer genannt haben, von der Finanzkrise über die Euro-Griechenland-Krise zur Migrationskrise, zur Ukraine-Krise, zu Brexit, zu Trump und dann zu Covid. Also eine Zeit voller Krisen, in der sicherlich die Kanzlerin ihren Stempel aufgedrückt hat. Und nicht zu vergessen, sie ist natürlich auch die Kanzlerin der Bundesrepublik und damit die Kanzlerin des größten Mitgliedstaats der Europäischen Union. Von daher wird es eine Lücke geben, wenn sie geht. Aber das bedeutet nicht, dass es ein Vakuum gibt und die Lücke wird dann auch irgendwann gefüllt werden, aber sie wird fehlen.
Ja, ich würde da gerne, Sie haben dieses Lücke, dieses Vakuum angesprochen. Interessant ist, dass sich ja offenbar mittlerweile schon andere Koalitionen bilden. Es gab gerade ein Treffen von rechtsnationalen Regierungschefs aus den Ländern Slowenien, Serbien, Tschechien und Polen in Ungarn zum Thema nationale Familienpolitik. Haben Sie den Eindruck, da wird sich schon warm gelaufen für die Merkel-Ära?
Das ist ein Phänomen, das wir auch während der Merkel-Ära gehabt haben. Es bilden sich immer wieder Koalitionen auch von kleineren Mitgliedstaaten, mittleren Mitgliedstaaten, Staaten, die besondere Interessen in gewissen Bereichen haben, Staaten, denen auch bewusst ist, dass in der Europäischen Union gewisse Mitgliedstaaten, dazu gehört Deutschland, dazu gehören aber auch Frankreich und die anderen großen Mitgliedstaaten, eine besondere Rolle spielen. Und da versucht man, Koalitionen zu schmieden, um auch einen Gegenpol in der Europäischen Union zu schaffen. Ich glaube also nicht, dass das jetzt vornehmlich geprägt ist aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel ausscheidet. Aber wir sehen, dass andere versuchen natürlich eine stärkere Rolle zu spielen. Dazu gehört auch der französische Staatspräsident, der versucht, diese Lücke zu füllen, die es geben wird, aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel ausscheidet. Aber am Ende des Tages weiß man auf europäischer Ebene, gravierende Entscheidungen, schwerwiegende Entscheidungen können nur getroffen werden, wenn Berlin mit an Bord ist. Man muss also Koalitionen schmieden mit Berlin und das wird man auch künftig tun mit dem nächsten Bundeskanzler, mit der nächsten Bundeskanzlerin, je nachdem wie es ausgeht. Also von daher ist es nur begrenzt möglich, die Lücke von anderen zu schließen. Deutschland wird weiterhin eine gravierende und eine sehr starke Rolle einnehmen.
Sie haben ja gerade mehrfach Frankreich erwähnt. Das ist ja ganz besonders interessant. Es gibt ja diese berühmte deutsch-französische Achse, ein enges Verhältnis zwischen beiden Ländern. Und auch in Frankreich wird ja nächstes Jahr gewählt werden. Wie wird sich das dann wohl entwickeln?
Ja, das ist eine der zentralen Fragen immer schon, wie eng Berlin und Paris zusammenarbeiten. Und wir haben gesehen, in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten, wenn man einen weiten Blick nach hinten blickt, wirft, dass es immer Auf und Abs gibt, dass es bessere Zeiten der Kooperation gibt, dass es schwierigere Zeiten gibt. Zeiten beispielsweise der Covid-Krise haben beide Seiten sehr eng miteinander gearbeitet. Es war nur auch möglich, auf europäischer Ebene gravierende Kompromisse zu finden, weil Berlin und Paris sich vorab besprochen und geeinigt haben. Also von daher ist dieses Zusammenspiel sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass Macron ein starkes Interesse haben wird, dass in Deutschland schnell eine Regierung ans Ruder kommt und dass man gemeinsam auf europäischer Ebene agieren kann. Dazu kommt nämlich auch die Tatsache, dass im ersten Halbjahr des nächsten Jahres Frankreich die Präsidentschaft im Rat auf europäischer Ebene innehat. Und da will man natürlich auch Dinge durchbringen, durchboxen. Da will man Akzente setzen und da braucht man, um Entscheidungen zu treffen, auch Berlin. Von daher ist das Interesse groß in Paris, dass es relativ schnell eine neue Regierung geben wird. Und man hat auch gewisse Ängste, wenn es nicht dazu kommt, wenn es in Deutschland länger dauert, dass das dann auch sich negativ auswirken könnte, beispielsweise auf der französische Ratspräsidentschaft.
Jetzt schauen wir ja zurück auf 16 Jahre nicht nur Merkel-Regierung, sondern damit ja auch einer konservativen Regierung. Wie kann sich die Europäische Union verändern, wenn sich das möglicherweise jetzt mit den Wahlen ändern wird, wenn es einen SPD-Kanzler gibt vielleicht oder eine grüne Kanzlerin?
Also ich glaube erstmal grundsätzlich, die großen Linien der deutschen Europapolitik werden sich nicht verändern. Egal welche Koalition an die Macht kommen wird, wird die Tatsache, dass die Bundesrepublik fest verankert ist in der Europäischen Union, ein gravierender Akteur, auch einer der Führungsrolle übernimmt, das wird sich alles nicht ändern. Beispielsweise, wenn wir auf die französische Wahlen blicken und da sich die Frage stellt, ob beispielsweise eine Le Pen diese Wahlen gewinnen könnte, das wäre ein gravierender Einschnitt. Auf der deutschen Ebene, egal welche Koalition, wird sich da nichts Maßgebliches ändern. Aber ich glaube, in vielen Nuancen können sich Dinge ändern. Wenn wir davon ausgehen, dass die Grünen beispielsweise eine starke Rolle in der nächsten Bundesregierung spielen werden, kann man davon ausgehen, dass von Berlin noch mehr Impetus geben wird hinsichtlich Fragen der Klimapolitik, hinsichtlich des Fragen des Green Deals, das mit dem man versucht, auf europäischer Ebene umzusetzen. Also das sind Bereiche, in denen es unterschiedliche Akzente auch geben wird. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Linien deutscher Europapolitik werden sich nicht maßgeblich verändern.
Yannis Emmanouilis, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Hey, Emmanouilis ist Studiendirektor am European Policy Center in Brüssel. Ich habe mit ihm gesprochen hier im Europa-Magazin über ein Europa ohne eine Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ja, und jetzt schauen wir mal in ein Land, das zwar nicht Teil der Europäischen Union ist, aber das trotzdem starke Verbindungen nach Deutschland hat, die Türkei nämlich. Ungefähr 3 Millionen türkeistämmige Menschen leben ja in Deutschland, ungefähr die Hälfte von denen wiederum hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Türkei ist also ein Land, zu dem Deutschland vielleicht nicht immer das beste Verhältnis hat, aber es gibt eben diese ganz starke Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei. Unter anderem jährt sich ja auch das deutsch-türkische Anwerbeabkommen im Oktober zum 60. Mal. Wie guckt man also jetzt ganz speziell aus der Türkei auf die Wahlen in Deutschland morgen? Das schauen wir uns jetzt an mit Burcu Arslan.
Diskussionsrunden im Fernsehen gibt es in der Türkei zuhauf. Die Bundestagswahlen in Deutschland werden da auch mal angerissen. Und angerissen ist das richtige Wort, denn bei diesen Wahlen ist alles anders. 2017, am Tiefpunkt der Beziehungen zwischen beiden Ländern, verging kaum ein Tag ohne eine Nachricht mit Deutschlandbezug. Damals saßen der Menschenrechtler Peter Steutner, der deutsch-türkische Zeitungskorrespondent Deniz Yücel sowie die Übersetzerin Meşale Tolu im Gefängnis. Heute, 4 Jahre später, sieht es anders aus. Die Bundestagswahl spielt keine große Rolle, weder in den Medien noch in der Bevölkerung. Das findet auch Barcan Yinanç vom türkischen Online-Nachrichtenportal T24. Egal, welche Koalition am Ende bei diesen Bundestagswahlen herauskommen wird, wird es meiner Meinung nach keine großen Veränderungen am deutsch-türkischen Verhältnis haben. Das ist der Grund, warum es diesmal so wenig Interesse daran gibt. Und dennoch, die türkische Regierung würde gerne die CDU als Wahlsieger sehen, findet die Journalistin. Schließlich hat es auch in den letzten Jahren funktioniert. Irgendwie. Das findet auch Güzin. Die 60-jährige Kaffeebetreiberin in Istanbul bedauert es, dass Merkel nun aufhören wird. Ach schade, Deutschland wurde doch gut regiert, nicht wahr? Würde man sich für die Türkei auch wünschen. Ist doch so. Das deutsch-türkische Verhältnis könnten aber die Grünen trüben, findet die Journalistin Barcan Yinanç. Die derzeitige AKP-Regierung würde sich über die Grünen an der Regierungsspitze aufgrund der Menschenrechts- und Demokratiethemen, die die Grünen an die Tagesordnung legen würden, nicht besonders freuen. Die 22-jährige Studentin Hazal aus Istanbul hingegen kritisiert die Rolle der EU-Mitgliedstaaten bei diesen Themen. Eine Haltung, die man gegen die türkische Regierung einnimmt, wirkt sich am Ende auf die Bevölkerung aus. Während die also einerseits Druck machen werden, um Fortschritte in Menschenrechten zu erreichen, würde das für die türkischen Bürger dann vermutlich Einschränkungen in Sachen Reisefreiheit, Visafreiheit oder Aufenthaltserlaubnis bedeuten. Ohnehin denke ich, dass in der EU viele Staaten nur vortäuschen, echte Verteidiger der Menschenrechte zu sein. Die Grünen und Linke wollen den Flüchtlingspakt mit der Türkei aufkündigen. Das Flüchtlingsthema ist in der Türkei allgegenwärtig. Schon heute leben rund 3,6 Millionen syrische und nach Erdogans Angaben 300.000 afghanische Geflüchtete im Land. Es sollen aber nicht noch mehr werden, da sind sich die AKP-Regierung und Oppositionsparteien in der Türkei einig. Für den EU-Botschafter in der Türkei, Nikolaus Meyer-Landrut, ein Thema, das die EU und die Türkei gemeinsam angehen wollen, wie er dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul sagte.
In erster Linie, und da auch ein gemeinsames türkisch-europäisches Anliegen gibt, in Afghanistan und in den Nachbarländern zu helfen, damit es eben den Menschen möglich ist, da zu bleiben, ist, glaube ich, das zentrale Anliegen zurzeit.
Bedeutet auch, dass die Menschen in Afghanistan bleiben sollen. Das hört man hier gerne. Die Bundestagswahl in Deutschland? Zu weit weg. Die Probleme im eigenen Land, wie die hohe Arbeitslosigkeit und Inflation, sind gerade drängender, findet auch der Istanbuler Juwelier Necip.
Ich folge der deutschen Presse nicht. Wir haben hierzulande schon ausreichend genug Ereignisse. Da bleibt einem kein Kopf mehr für andere Länder. Morgens was Neues, abends wieder was Neues. Vor lauter Aktualität in der Türkei wird uns schon schwindelig.
Und so wird die Bundestagswahl in der Türkei weiterhin nur in Diskussionsrunden angerissen. Die Türkinnen und Türken haben gerade andere Sorgen.
Burcu Arslan hat uns mal zusammengefasst, wie die Menschen in der Türkei auf die Bundestagswahl hier in Deutschland schauen. Das Europamagazin ist hier in WDR 5. Neuseeland ist ja Teil des Commonwealth und damit verbunden mit der britischen Krone. Ja, und damit sind wir in einem Land gelandet, das eigentlich ganz nah an uns dran ist, aber vielen Menschen dieser Tage ein bisschen weiter weg erscheint. Großbritannien, na klar, ne, seit dem Brexit. Gut, haben wir in den letzten Monaten weniger von gehört, von dieser Sache, über die wir davor die Jahre sehr, sehr viel geredet haben. Denn jetzt ist der ja passiert. Großbritannien ist aus der Europäischen Union ausgetreten. Vor allem auf den ausdrücklichen Wunsch konservativer Kräfte. Aber neben den Tories gibt es ja in Großbritannien noch die andere große Partei, die Labour Party, die Sozialdemokraten im Land. Naja, und denen geht's nicht gut. Heute startet der Labour-Parteitag und wir nehmen Sie da anlässlich dessen mal mit nach Hartlepool. Eigentlich immer eine Hochburg von Labour, aber gerade erst ist der Bezirk in einer Nachwahl an die Tories gegangen.
Hartlepool Church Street, das ist die Hauptstraße in dieser nordenglischen Stadt. Gleich am Bahnhof, nicht weit vom Hafen. Breite Gehwege neu gemacht, aber mindestens 20 Ladenlokale stehen leer. Die Fenster sind verhangen, Makler werben auf Schildern, dass man hier Geschäftsräume mieten kann.
But yeah, it's quite a sad place at the moment.
Das sei ein trauriger Ort, sagt Graham, der in einem Geschäft steht, das noch geöffnet hat. Vor 20 Jahren sei das hier noch eine pulsierende Einkaufsstraße gewesen. Der Ort habe sich verändert, viele seien rausgezogen. Und dann passierte das mit der Renovierung der Straße.
Before they renovated the street, the council put...
Die Stadt hat diese Straße für 1,5 Jahre abgesperrt. Die haben Zäune aufgestellt, keiner konnte hier parken. Der Zugang war beschwerlich. Das hat viele Geschäfte dann ruiniert. Dazu kam noch die Corona-Krise. Für viele Geschäftsleute war das zu viel. Dass die Renovierung so lange gedauert hat? Graham zuckt mit den Schultern. Viele hätten sich beschwert, ohne Erfolg. Die Verärgerung ist groß. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Hartlepool ist ein interessanter Bezirk. Die Wahlkreise im Norden waren als Red Wall bekannt, als rote Wand, Labour-Land, uneinnehmbar für die Konservativen. Im Mai 2020 2021 musste hier ein neuer Abgeordneter für das Unterhaus gewählt werden, weil der Parlamentarier von Labour wegen eines Skandals zurückgetreten war. Die Konservativen holten die Mehrheit. Eine Niederlage für Labour, die viel beachtet wurde. Sebastian Payne, Journalist der Financial Times, kommt aus der Gegend und hat ein Buch geschrieben über den Niedergang von Labour im Norden, Broken Heartland.
The decline of Labour in England goes back to deindustrialization.
Der Niedergang von Labour hat mit dem Rückgang der Industrialisierung zu tun. Seit den 80er Jahren sind Stahlwerke, Kohleminen geschlossen worden. Und in all diesen Orten, wo die Menschen für Jahrzehnte Labour gewählt haben, ließ diese Verbindung nach. Es gab hohe Arbeitslosigkeit. Mittlerweile erholen sich diese Regionen. Es gibt mehr Jobs im Servicebereich. Es gibt wieder mehr Hausbesitzer. Hilton Dawson kommt auch aus dem Norden. Er saß von 1997 bis 2005 für Labour im Unterhaus. Das war eine Hochzeit der Partei. Tony Blair war Premierminister und die Partei definierte mit New Labour Gerechtigkeit neu als Chancengleichheit. Hilton Dawson fällt ein hartes Urteil.
You know, this is all about the party taking its key support for granted.
Hier geht es um eine Partei, die ihre Zustimmung als Selbstverständlichkeit hingenommen hat. Labour hat nicht geliefert, hat Chancen verschlafen und zeigte sich unfähig, sich selbst zu erneuern. Die Partei war viel zu selbstzufrieden. Nun muss es Keir Starmer richten, der derzeitige Parteivorsitzende und Oppositionsführer. Ihm werfen viele vor, keine Vision zu haben, kein Narrativ für das, wofür Labour steht. Am nächsten Mittwoch hält er seine erste Rede als Vorsitzender vor den Mitgliedern der Partei, persönlich zum Abschluss des Parteitags in Brighton. Gerade erst hat er in einem über 30-seitigen Essay dargelegt, wie er Labour positionieren will. Es geht um viel Bekanntes, Aufstiegschancen, faire Arbeit. Außerdem will Starmer durch ein neues Abstimmungssystem die Machtverteilung in der Partei verändern. Die chronisch zerstrittene Partei soll konservativer ausgerichtet werden. Abgeordnete sollen mehr Gewicht erhalten im Verhältnis zur einfachen Parteibasis, die traditionell linker tickt. Dafür dürfte er viel Gegenwind erfahren. Bei allem Reformbedarf geht es für Hilton Dawson auch um etwas ganz Wesentliches: gute Politik machen vor Ort.
There is so much work to be done at the grassroots level. Decent, honest.
Es gibt so viel zu tun an der Basis. Aufrichtige Leute, die an Türen klopfen, die für die Gemeinde arbeiten und das Vertrauen herstellen, das Politiker benötigen.
To engender confidence once more in what local politicians, in what democratic politicians can do.
Das dürften auch viele in Hartlepool so sehen. Auch die Geschäftsleute, die erleben mussten, wie lange ihre Einkaufsstraße abgesperrt war. Denn die Wahlbeteiligung war bei der Nachwahl 2021 bei gerade mal 42%. Ein Wert, der auch die Konservativen beunruhigen müsste.
Die Labour Party startet in ihren Parteitag in Großbritannien. Christoph Prössl war das hier im WDR 5 Europa-Magazin. Ich sag's nochmal, man kann's ja nicht oft genug sagen, ne? Ist ja eine wichtige Errungenschaft der Demokratie. Morgen sind Bundestagswahlen in Deutschland. Aber auch in der Schweiz wird morgen gewählt. Da gibt's gleich zwei Volksabstimmungen. Diese Volksabstimmung, die gibt's in der Schweiz tatsächlich schon seit Jahrhunderten. Es gibt sie auf allen politischen Ebenen. Sie sind einfach ein fester Bestandteil des eidgenössischen Systems. Diesmal geht's um die Ehe für alle und um eine mögliche Kapitalbesteuerung. Das sind zwei sehr verschiedene Anliegen und denen werden auch drastisch unterschiedlich hohe Chancen eingeräumt. Katrin Hondel.
Wenn die Umfragen Recht behalten, werden die Schweizerinnen und Schweizer Ja sagen. Ja zur rechtlichen Gleichstellung von schwulen und lesbischen Paaren. Und entsprechend optimistisch geben sich die Vorkämpfer der Ehe für alle, wie hier auf der Gay Pride in Genf.
La campagne, elle va se terminer ce 26 septembre. Et elle va se terminer par un vote massif en faveur du oui.
Mit bis zu 63% Ja-Stimmen ist nach den Umfragen zu rechnen. Sowohl die Schweizer Regierung als auch das Parlament unterstützen die Vorlage und quer durch alle politischen Lager finden sogar 70%, die Zeit sei nun auch in der Schweiz reif für die Ehe für alle. Lange nach den meisten anderen europäischen Ländern.
Diese Abstimmung ist unglaublich symbolisch und unglaublich konkret. Es ist selten, dass Abstimmungen beides gleichzeitig sind in der Schweiz,
sagt Olga Bachanova, die Leiterin der nationalen Kampagne. Kampagne für das Ja.
Die parlamentarische Initiative wurde 2013 eingereicht. Das Parlament hat jahrelang beraten, hat sehr viele Gutachten produzieren lassen, obwohl natürlich im europäischen Ausland die Ehe für alle schon längst Realität ist. Das heißt natürlich für die Schweiz, für die Menschen, für die LGBT-Community wird es ein riesiger Schritt nach vorn sein.
Der Trend zum Schweizer Ja-Wort für alle ist eindeutig. Aber das Lager der Gegnerinnen und Gegner hat in den vergangenen Wochen ein wenig aufgeholt. Vor allem mit dem bekannten Mama-Papa-Kind-Argument. Dass verheiratete Homopaare dann Kinder adoptieren und lesbische Paare durch Samenspenden leibliche Kinder bekommen können, stößt in konservativen Kreisen auf vehemente Ablehnung.
Das heißt für uns natürlich, dass wir bis zum Schluss mobilisiert sein müssen, weil das Risiko immer besteht, dass das Stimmvolk sozusagen umkippt in die andere Richtung.
Gänzlich unwahrscheinlich ist eine Trendwende wohl bei der zweiten Schweizer Volksabstimmung an diesem Sonntag. Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern, so die Forderung der 99%-Initiative, die von den Jusos lanciert wurde.
Weil die soziale Ungleichheit in der Schweiz seit Jahrzehnten zunimmt,
sagt Ronja Jansen, Präsidentin der Jungsozialistinnen Schweiz.
Inzwischen besitzt das reichste 1% bereits mehr als 43% der Gesamtvermögen. Das wollen wir ändern. Wir wollen mit der Initiative jene höher besteuern, die alleine von ihren Kapitaleinkommen leben können, also von Zinsen und Dividenden. Anders als in Deutschland sind Kapitalgewinne in der Schweiz bis jetzt sogar komplett steuerfrei in den meisten Fällen.
Und das wird wohl auch nach dem Referendum so bleiben. Nach Umfragen wollen 57% der Schweizerinnen und Schweizer Nein sagen zur Kapitalsteuerinitiative der Jusos.
Katrin Hondl war das über gleich zwei Volksabstimmungen morgen in der Schweiz. Eine zur Ehe für alle und eine zu einer Kapitalbesteuerung. Das Europamagazin ist hier in WDR 5. Jede Woche denken wir ja hier an Europa. Heute zusammen mit dem Schriftsteller und Journalisten Hasnain Kasim. Der ist geboren in Oldenburg und aufgewachsen ist er eben dort in der Gegend, aber auch in Karatschi in Pakistan. Heute wohnt er in Wien. Also man könnte sagen, er ist jemand, der die Vorzüge einer freizügigen Welt zu schätzen weiß. Vielleicht kennen Sie ihn von einem seiner Bücher, die darf man ruhig Bestseller nennen. Auf sie mitgebrüllt zum Beispiel über unsere Debattenkultur, um es mal so auszudrücken. Oder auch Post von Karl Heinz. Das ist ein Buch über die manchmal wenig freundlichen Zuschriften, die er so bekommt im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Jetzt gibt es neu den Roman von Hasnain Kasim, Mein Kalifat, ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Ich habe mich mit ihm unterhalten und habe ihn gebeten, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären, dass er jetzt also ein Kalifat hat, wie sich das genau ergeben hat.
Das hat sich ergeben dadurch, dass ich immer wieder festgestellt habe, wie Leute in Dresden gegen die Islamisierung des Abendlandes protestieren. Ja, Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und ich war ja nun viele Jahre Korrespondent in islamischen Ländern für den Spiegel und für Spiegel Online, habe in Pakistan gelebt, habe in der Türkei gelebt, habe aus wirklich sehr vielen verschiedenen islamischen Ländern berichtet. Und ich kann bestätigen, ja, wir haben ein Problem mit Islamisierung in verschiedenen Ländern. Ganz aktuell sehen wir das im Moment ja in Afghanistan, wo sich eine extremistische Gruppe an die Spitze des Staates katapultiert hat. Und wir stehen da und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Aber wo wir definitiv kein Problem mit Islamisierung haben, ist in Sachsen. Und da habe ich gedacht, also das kann so nicht sein. Ich muss denen irgendwie etwas bieten, dass sie einen Grund haben zu demonstrieren, dass sie nicht also sinnlos demonstrieren. Und dann habe ich gesagt, ich rufe das Kalifat in Deutschland aus. Ich werde in Dresden in der Semperoper das Kalifat ausrufen und für die Islamisierung eintreten. Und so entstand die Idee. Und das war eher ein Witz in den sozialen Medien. Und das verselbstständigte sich. Ich bekam plötzlich Zuschriften von Leuten, die einen Antrag stellten, um Mitglied meines Harems zu werden und so weiter und so fort. Und so entstand dann die Idee, daraus ein Buch zu machen. Und das ist jetzt das Ergebnis.
Sie haben ja gerade freundlicherweise schon selber darauf hingewiesen, dass das Ganze mit Humor zu betrachten ist. Jetzt ist Ihr grundlegendes Thema ja, ich weiß gar nicht, wie man das präzise ausdrückt. Sagt man die Populismusierung von Europa? Also das Anschwellen des Populismus in Europa, wie erleben Sie das denn, wo Sie ja eigentlich, könnte man sagen, in einem der Zentren dieses Trends leben, in Österreich nämlich?
Also ich erlebe, dass das tatsächlich zunimmt, seit einigen Jahren schon, und zwar nicht nur in Europa, sondern ja weltweit. Wir hatten mit Donald Trump jemanden, der das wirklich auf die Spitze getrieben hat, in dem mächtigsten Amt der Welt, wenn man so will, aus dem Weißen Haus jeden Tag irgendwelchen Schrott, ich muss das so deutlich sagen, bei Twitter rausgehauen hat. Wir erleben das aber in Europa eben auch sehr stark, und viele haben sich auch Trump zum Vorbild genommen und von ihm gelernt. Und das ist nicht nur in Osteuropa so, Stichwort Orban, Kaczynski, ja, sondern wir haben das auch in Westeuropa, nahezu in jedem Land. Die AfD in Deutschland, Sie erwähnten gerade Österreich, wo ich lebe, die FPÖ, Le Pen, Geert Wilders und so weiter, in den skandinavischen Ländern. Und es ist im Grunde genommen ein Kampf gegen Windmühlen. Also das, was ich tue, ist ein Bemühen, diese Grenzverschiebung des Sagbaren, dieses menschenverachtende, rassistische, herablassende, ausgrenzende, dagegen anzukämpfen mit Worten. Und das ist das, was ich tue, aber es fühlt sich, wie gesagt, an wie ein Kampf gegen Windmühlen, weil es überall Überhand nimmt und solche Leute, die so reden, an die Spitze der Regierung, an die Spitze des Staates gewählt werden. Und es scheint sich zu normalisieren, dass man so menschenverachtend redet.
Gleichwohl leben Sie in Wien, aus Überzeugung offensichtlich. Warum?
Ich bin eher durch einen Zufall nach Wien gekommen. Ich kannte Wien vorher gar nicht, war vorher Korrespondent in der Türkei, hatte dann, wie eigentlich jeder Journalist, der kritisch berichtet, natürlich auch kritisch über Erdogan berichtet, und bin dann bedroht worden, im Grunde genommen vom türkischen Staat. Mir wurde angedroht, ein Prozess wegen Terrorunterstützung und Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung. Und ich musste mir sehr schnell also einen neuen Wohnort suchen, damals noch für den Spiegel arbeitend. Und Wien war frei und meine Frau und ich sehnten uns so ein bisschen nach deutscher Sprache, wieder zurück, näher nach Deutschland zu kommen. Und so kamen wir nach Wien und haben uns in diese Stadt verliebt. Das ist schon das Herzen Europas. Das ist mittendrin. Vor allen Dingen spannend ist ja, dass dieses Land und auch gerade Wien bis vor 30 Jahren eigentlich der Rand Europas war, zumindest der Rand der westlichen Welt. Ja, der eiserne Vorhang verlief ganz in der Nähe und man kann sich jetzt mittlerweile in einen Zug setzen und ich bin in weniger als einer Stunde mit dem Regionalzug in Bratislava, der nächsten Hauptstadt der Slowakei. Und diese Stadt war vor 30 Jahren oder etwas mehr als 30 Jahren unerreichbar. Das war eine andere Welt und jetzt bin ich in weniger als einer Stunde da und das finde ich faszinierend. Und es ist für mich wirklich jedes Mal, also ich übertreibe da nicht, wenn ich da hinfahre, mal am Wochenende oder so mit dem Zug, es ist für mich jedes Mal so ein Gefühl, dass ich denke, wow, schön, dass das möglich ist und dass wir hier nicht Grenzen haben von Menschen gemacht, sondern dass wir hier wirklich zusammengewachsen sind und dass man einfach sich frei bewegen kann.
Und dafür halten Sie dann auch einen Kanzler Kurz aus?
Ja, er ist ja demokratisch gewählt und er ist und das ist ja auch okay soweit. Ich störe mich natürlich an vielem, was er sagt und was er macht, an vielen Äußerungen, dass er immer wieder am rechten Rand fischt, dass er rechtspopulistisch argumentiert. Er war ja ein Bündnis eingegangen mit der rechtspopulistischen bis rechtsextremen FPÖ. Und als die dann scheiterte aufgrund eines Skandals, dieser Ibiza-Skandal der FPÖ, ist er dann jetzt eine Koalition eingegangen mit den Grünen, wo ich mich frage, wo bleiben die Grünen eigentlich? Also man spürt von deren Politik eigentlich gar nichts. Ja, also natürlich als Demokrat halte ich das aus und als Demokrat kritisiere ich aber auch vieles, was er sagt und tut.
Sie sprechen da ja aber so eine interessante Diskrepanz an, ne? Eben, dass Sie in einem Land wie Österreich leben mit dieser Regierung, andererseits eben in einer Stadt wie Wien, die selber dafür steht, dass da sehr viele verschiedene Einflüsse offenbar relativ friedlich miteinander zurechtkommen. Und dieses diese Diskrepanzen, die sind ja auch immer mal wieder Ihr Thema. Zum Beispiel sind Sie aktiv auf Twitter. Ich habe sehr gerne mit großem Erkenntnisgewinn beispielsweise Ihren Thread gelesen zum Thema grundlegende Erklärungen zu Afghanistan und den Menschen, die dort leben. Es ist eben immer etwas komplizierter im echten Leben. Ist das denn unser Problem in Europa, trotz aller angeblichen Weltoffenheit, dieses Nichtwissen oder auch Nichtwissen-Wollen, so profan sich das anhört?
Ich glaube, das Nicht-Differenzieren-Wollen und Differenziert-Sehen ist tatsächlich ein grundlegendes Problem der Menschheit an sich, vor allen Dingen auch in Europa, ja. Und ich glaube, auch das Aushalten von Unterschieden ist ein Problem. Also es gibt ja so viele Themen, die im Moment Europa bewegen. Themen wie eben die Migration, die Flüchtlinge und so weiter. Und wenn ich mir zum Beispiel allein dieses Thema anschaue, wie wurde darüber gestritten und auch teilweise so, als gäbe es nur schwarz oder weiß. Also die Flüchtlinge sind eine Gefahr für uns, Mauern zu, alle wieder abschieben, alle zurück und so weiter. Und dann gab es aber auf der anderen Seite auch Grenzen auf, nieder mit nationalen Grenzen, wie die brauchen wir nicht mehr, alle rein und so weiter. Also diese Forderung gab es ja teilweise einfach nur als naiver Spruch auf Demonstrationen. Ich glaube, ernst gemeint, politisch hat das niemand, aber es gibt diese Forderungen, die stehen im Raum. Und die Wahrheit ist doch, ich meine, natürlich wird es immer Zuwanderung und Migrationsbewegung geben, die aufgrund wirtschaftlicher Umstände, zunehmend wegen klimatischer Bedingungen. Es gibt immer mehr Regionen, die nahezu unbewohnbar sind. Schauen Sie sich einfach mal auf Ihrem Handy die Wetter-App an, die Stadt Basra im Irak. Da haben Sie Temperaturen von 50 Grad im Sommer. Da kann man auf Dauer nicht leben. Also es wird überall Bewegung geben. Und Tatsache ist, wenn man das differenziert betrachtet, es gibt hervorragende, tolle Aspekte und gute Sachen, die wir auch fördern müssen bei Migration. Und es gibt Herausforderungen und Probleme und Schwierigkeiten. Und die müssen wir versuchen, in den Griff zu bekommen. Das heißt, das Differenzieren ist überall in allen Themen, sei es Religion, sei es Klimaschutz und so weiter. Bei allen Themen ist Differenzieren wichtig. Das macht aber natürlich das Internet bei Twitter mit irgendwie wenigen Zeichen oder Facebook schwierig. Das ist das Problem, glaube ich.
Wenn wir jetzt mal zusammen auf die Wahlen gucken, die ja morgen stattfinden. Wir haben ja heute im Europa-Magazin auch schon darüber geredet, wie sich das wahrscheinlich möglicherweise unter Umständen auf Europa auswirken wird. Der Ausgang dieser Wahl, wie schauen Sie denn auf die Bundestagswahl?
Also ich bin ja schon mal erfreut, dass eines zumindest feststeht, nämlich dass Rechtspopulisten in Deutschland nicht regieren werden. Das haben alle Parteien so gesagt. Ob aus Überzeugung oder ob aus öffentlichem Druck ist eine zweite Frage. Aber immerhin sind wir uns da einig, dass die nicht regieren werden. Und ansonsten bin ich gespannt. Ich denke, egal wie es ausgeht und egal wie teilweise, ja, doch sehr auf niedrigem Niveau dort politisch gestritten wurde im Wahlkampf, glaube ich, es wird schon für Deutschland gut ausgehen. Es ist schon eine Richtungsentscheidung, in welche Richtung es geht. Aber wenn ich mir anschaue, so die demokratischen Grundüberzeugungen, wofür die Leute stehen, die drei Kandidaten vor allen Dingen, die eine Kandidatin und zwei Kandidaten, das ist so, dass ich denke, ich schaue jetzt nicht mit Sorge auf Deutschland und ich schaue auch nicht mit Sorge auf Europa. Gleichwohl muss ich auch sagen, bei allen dreien Kandidaten, ich weiß gar nicht so richtig, wofür die außenpolitisch und europapolitisch stehen, weil in dem Wahlkampf ging es vor allen Dingen um innenpolitische Themen, es ging aber auch um irgendwelche Lappalien, wie hat irgendwer irgendwo abgeschrieben, hat irgendwer irgendwo an einer falschen Stelle gelacht. Also das waren so Dinge, die da im Vordergrund standen. Ja, darüber muss man auch reden, aber ich glaube, das ist nicht das wirklich Wichtige. Aber ich bin zuversichtlich und bin froh, dass ich doch letztlich in einem, dass wir es hier mit einem demokratisch stabilen Land zu tun haben. Auch wenn man immer wieder für Demokratie kämpfen muss und aufpassen muss, dass dort nicht das Extremistische, das Populistische überhand nimmt.
Sie haben ja schon das Thema Migrations- und Einwanderungspolitik angeschnitten. Das ist ja eins, das im deutschen Wahlkampf irgendwie nicht so richtig passiert ist. Ne? Das ist ja aber auch ein europäisches Thema. Was erwarten Sie da an Entwicklungen in Europa in der Zukunft?
Also ich bin da eher pessimistisch, wenn ich mir anschaue, wie über das Thema geredet wurde, als wir 2015 diesen Andrang von sehr vielen Menschen hatten, wo wirklich jedes Land irgendwie eigenständig versucht hat, irgendwie eine eigene Politik zu machen, vor allen Dingen auch zu sehen, wie kommen wir am besten davon. Österreich hat zwar sehr viele Leute ins Land gelassen, hat sie dann aber auch fröhlich weitergeleitet nach Deutschland, also dass bloß nicht zu viele hier bleiben. Und auf der anderen Seite hat Österreich natürlich schon, also gemessen an der Bevölkerungsgröße, doch einige aufgenommen. Aber es war immer so dieser Unterton da, also bloß niemand bei uns. Wir bräuchten eigentlich eine gemeinsame Politik. Man bräuchte tatsächlich eine gemeinsame Lösung. Man bräuchte eine Verteilung, eine Quote. Wer nimmt wie viele auf? Wo können die Leute leben, dass man die vernünftig unterbringt? Und das sehe ich aber nicht, sondern es sind immer noch nationale Interessen, nationale Egoismen, dass man bloß nicht selber die zu viel Last trägt. Und darüber wird aber nicht geredet. Und auch im Wahlkampf wurde nicht darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich so unglücklich darüber bin. Denn wenn über Migration im Wahlkampf geredet wird, dann wird das ja immer auf dem Rücken von Migranten ausgetragen. Das wird immer dargestellt als die Gefahr, die Bösen, die kommen, die uns Sachen wegnehmen und so weiter. dass konstruktiv über Migration geredet wird, dass es auch etwas ist, was uns bringen kann, dass wir gestalten können. Auch allein darüber haben wir nie oder reden wir ja nicht. Es gibt kein Einwanderungsgesetz und da kann man ja lauter Kriterien sich überlegen. Nach welchen Kriterien lassen wir Einwanderung in Europa und in Deutschland zu? Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sagen, jeder, der 1 Million Euro auf dem Konto hat, darf kommen. Es gibt Länder, die machen das, die knüpfen das an Vermögen. Finde ich persönlich nicht gut, weil es auch Leute gibt, die uns sehr viel bringen können und die wir gerne haben wollen, auch wenn sie kein Geld haben. Man kann das an Berufe knüpfen, man kann das an ganz unterschiedliche Dinge knüpfen. Aber lasst uns doch wenigstens drüber reden und endlich sagen, was sind denn die Kriterien? Wie wollen wir Einwanderung gestalten? Und stattdessen kommt immer nur, nein, bloß nicht zu viele Mauern zu, Grenzen dicht und wir wollen so bleiben, wie wir sind. Das wird aber nicht funktionieren auf lange Sicht.
Abschließend, Herr Kasim, Ihr Kalifat, ist Ihr langfristiges Ziel die Weltherrschaft oder würde Ihnen Europa reichen?
Nein, also das Gute soll natürlich in der ganzen Welt herrschen und deswegen ist natürlich das Kalifat etwas, was sich auf die ganze Welt ausdehnen soll, von Dresden aus, von der Semperoper aus gesteuert, also das wird eine gute Sache.
Ich verfolge das weiterhin mit Spannung. Vielen Dank einstweilen für das Gespräch.
Danke auch.
Hasnain Kasim, denke ich an Europa heute mit ihm, mit dem Schriftsteller und Journalisten. Sein neuer Roman heißt Mein Kalifat, ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte. Beim Penguin Verlag bekommen Sie das. Und nächste Woche hier im Europa-Magazin denken wir an Europa zusammen mit Jens Biski, dem Journalisten und Buchautor und dem Sohn des Politikers Lothar Biski. Und das war das Europa-Magazin an diesem Samstag. Das letzte Europa-Magazin vor den Bundestagswahlen in Deutschland. Mein Name ist Rebecca Link. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, auch hier in WDR 5.
WDR 5.